Ich begrüße euch zu einem monatlichen, zu der monatlichen Ausgabe von Nerd Alert. Mein Kopfhörer funktioniert nicht. Ach, Studiotechnik ist doch herrlich.
Wir müssen heute ganz stark aufpassen, dass wir nicht übersteuern.
Ah.
Sonst schaltet man uns
aus. Sagt ihr doch auch mal was. Ihr seid auch hier.
Ja, wir sind auch da. Also einmal der eine Nerd.
Ja, Nerd 6, ne? Hallo. Und
Nerd 7.
Genau, der ist auch da.
Unser Gast-Nerd.
Und ein Gast-Nerd namens Matthew. Matthew, unser Special Guest heute.
Hallo, Matthew.
Hallo.
Als Thema haben wir heute so ein bisschen Microblogging. Mal wieder hatten wir schon ein, zweimal in den vergangenen Sendungen. Heute mit dem Schwerpunkt Aktivismus. Was machen politische Leute beim Microblogging? Und mit Microblogging meine ich nicht nur Twitter, sondern auch die verteilten Microblogging-Instanzen namens Identica und Open Microblogging. Und da haben wir auch noch gleich einen Gast per Telefon zugeschaltet, Timo. Den hole ich gleich mal ran, während wir die nächste Musik spielen. Die nächste Musik wird übrigens wieder Fucking and the Hell Hates sein, eine spanische Band, die ein paar Stücke unter Creative Commons veröffentlicht hat. Und in der zweiten Stunde wollten wir noch so ein bisschen über Cebit berichten.
Genau, und Voss.
Und Voss Floss Hamburg.
Richtig.
Okay. Richtig.
Na, dann gehen wir es mal an.
Gut, dann starte ich nochmal die Fucking and the Hell Hates. Komischer Name übrigens.
Y ahora qué vas a hacer, ya no podemos darme a la chica de ayer en el asiento de atrás y jugar con mi R-29. Ya no podemos si no sale un concepto más en mi R-19. Y te has quedado sin coche, y ahora qué vas a hacer, ya no podemos darme a la chica de ayer en el asiento de atrás y jugar con mi R-19. Ya no podemos si no sale ningún concierto más en mi R-19. Fire el alternador, corra de distribución, una fuga en la caja de cambios que condicionó la dirección y al final un reventón, bueno muchos años verlo. Yeah, R-19, yo nunca te olvidaré. Y ahora qué vas a hacer, pues tal desguace lo llevaré y su vida servirá para poder arreglar otros R-19. Siempre habrá alguien que tenga en tu ciudad un R-19. A muchos sitios me llevó pocas reparaciones, yo siempre se portó muy bien y le compuso esta canción y al final reventó, pero muchos años me duró. R-19, yo nunca te olvidaré.
So, da sind wir wieder. Weil wir alle so technikaffin sind, aber nicht wirklich mit Technik umgehen können, wollen wir mal gucken, ob unser Telefonmitspieler auch irgendwie hörbar ist.
Hallo?
Ja, man hört dich.
Sehr schön, hallo.
Hervorragend.
Willkommen beim Nerd Alert.
Schön.
Ja, bevor wir starten mit dem Interview mit dir, Timo, wollte Nerd 6 noch eine kleine Ansage machen.
Ja, hallo. Ich wollte nur sagen, weil es ja heute um Mikroblogging geht, werde ich auch mal live mit Mikrobloggen. Ihr könnt mich auf Identica finden unter Nerd 6 und dort haben wir auch eine Gruppe, die heißt Nerd Alert. Und in die poste ich jetzt kräftig rein, was wir jetzt heute so machen. Und wenn wir halt Links ansagen oder so, braucht ihr die nicht abtippen oder mitschreiben, könnt ihr euch einfach aus der Gruppe abrufen. Und wenn ihr gerade am Rechner sitzt, könnt ihr auch in unseren Webchat kommen unter nerdalert.de im rechten Bereich und da könnt ihr mir auch Fragen stellen und ich versuche die dann hier in unserer Sendung unterzubringen. Und wenn ihr irgendwo im Autoradio sitzt, geht einfach wenn ihr irgendwo im Autoradio hört, geht einfach anschließend an euren Computer und dann könnt ihr euch sämtliche Links zur Sendung halt abrufen.
Ich überlege gerade, wie sich wohl Leute verhalten, die gleichzeitig Auto fahren und irgendwie Mikrobloggen.
Das oder wie Leute im Autoradio sitzen. Das finde ich auch nicht schlecht.
Aber zu den technischen Problemen mit Mikroblogging kommen wir vielleicht nachher nochmal. ja, Timo,
ja.
Schön, dass du da bist. Wir haben uns ja neulich zum ersten Mal getroffen bei der Mikroblogging-Konferenz hier in Hamburg im Januar. Und da hattest du so ein bisschen erzählt über Aktivismus und Mikroblogging, was ich ganz spannend fand, weil das FSK letztes Jahr sowas ja auch schon mal gemacht hat. Bei einer Demo, so Ausstrahlung von kurzen Nachrichten, was gerade geht auf der Straße. Und ja, vielleicht kannst du noch mal kurz was zu deinem Hintergrund sagen. Und zwar bist du in einer Genossenschaft, Mensch.coop.
Ja.
Abgesehen davon, dass das eine echt coole Top-Level-Domain ist. Ich wusste gar nicht, dass Supermärkte jetzt auch Top-Level-Domain haben.
Tja, ich hoffe nicht, dass wir pleite gehen. Aber
nee, aber früher gab es ja mal Coop. Na, das war halt auch eine Genossenschaft, die gibt es schon lange nicht mehr. Vielleicht habe ich jetzt auch wieder mein Alter verraten, dadurch indirekt. Na, weil da erinnert sich vielleicht gar keiner mehr dran. ja, aber was ist das, Mensch.coop?
Ja, also Mensch.coop sind derzeit 5 Leute, Schwerpunkt leben wir gerade in Osnabrück, teilweise auch ein bisschen verstreut, also teilweise auch Berlin. Wir haben alle einen politischen Hintergrund, sind halt alle in verschiedenen sozialen Bewegungen aktiv und das auch schon seit vielen Jahren. Und ein Teil von uns hat sich halt auch beruflich oder im Studium eben halt mit Software beschäftigt. Und wir haben uns eben halt schon Gedanken gemacht, wie man eben halt Software, speziell soziale Software oder Social Software eben halt mehr fruchtbarer machen kann für soziale Bewegungen. Das ist sozusagen unser Ansatz gewesen. Und der Auslöser für die Genossenschaft war quasi eine Diplomarbeit von unserem Freund, der jetzt auch Mitgenosse ist. Und der hat halt eine Diplomarbeit gemacht zu einem unkommerziellen Open Source Portal für Vereine in einer Stadt und das Projekt haben wir dann sozusagen konzeptionell überarbeitet und bildet jetzt sozusagen unser Kernprojekt. Das ist, dass wir wollen ein dezentrales Social Network aufbauen. Das ist so ein Schwerpunkt, sozusagen die Entwicklung dieser Software. Diese Software ist Lost Software und ich hoffe mal, dass wir da bald irgendwann auch mal geschlossen online gehen. Das ist so das eine und das andere ist eben halt auch, dass wir uns inhaltlich damit beschäftigen. Also das heißt, ja, dass wir Texte dazu veröffentlichen, dass wir Workshops zu dem Thema anbieten, also wie man eben halt soziale Software quasi für soziale Emanzipation verwenden kann. Das ist so das, was wir machen.
Ja, und ich finde ja die Organisationsform ganz interessant. Na, warum eine Genossenschaft?
Weil die Genossenschaft an sich die demokratischste Rechtsform ist und wir uns sozusagen auf die Fahnen geschrieben haben, also wir auch anders wirtschaften wollen, also wir wollen eben halt quasi als Kollektiv wirtschaften oder sagen mal, und für uns ist so eine Demokratisierung halt sehr wichtig, dass wir, also gerade in dem Bereich, in dem wir aktiv sind, Social Networks, sammelt sich viel Macht an, also wenn man sich so Konzerne anguckt wie oder Facebook zum Beispiel oder andere Social Networks und wir denken, dass sowas kontrolliert werden muss und ihr auch den Gedanken der Selbstverwaltung natürlich anhängen.
Von einem selber kontrolliert und nicht von denen.
Also teilweise. Also wir erstmal denken wir, dass wenn man sowas Größeres wirklich aufzieht, wir verfügen alle nicht über viel Kapital und wir wollen uns halt auch nicht irgendwie von komischen Kapitalgebern abhängig machen. Und da, wenn man die Geschichte der Arbeiterinnenbewegung oder so anguckt, war eben halt die Genossenschaft immer ein Weg, auch alternativ zu wirtschaften, in denen man sich gegenseitig hilft sozusagen. Und diese Gedanken sozusagen haben wir eben aufgegriffen. Also ein Beispiel ist die Taz-Genossenschaft ja auch, wo eine unabhängige Zeitung halt herausgegeben wird und das Ganze auch in Form einer Genossenschaft funktioniert. Und diese Idee wollen wir so quasi ins Web 2.0 transferieren, quasi.
Finde ich eine interessante Idee, weil es gab ja gerade so viel Ärger um die neuen Facebooks, na, AGB, allgemeinen Geschäftsbedingungen, wobei die großen Anbieter wie ja, Yahoo zum Beispiel vor ein, zwei Jahren, glaube ich, war das auch, immer sagen so, ja, wir haben hier drin stehen, alles, was ihr in unseren Plattformen reinstellt, gehört auch alles uns. Ja, das ist meines Wissens irgendwie immer nur so ein Vorwand, na, oder es gibt eine Begründung dafür, die lautet, ja, wenn die Daten auf unsere Server überspielt werden, dann müssen wir ja auch das Recht dazu haben, die dann auszuliefern. So wird das irgendwie immer begründet, aber letztendlich sind das doch recht weitgehende Bedingungen, die sie da irgendwie an die Benutzer stellen. Wäre das bei einer Genossenschaft irgendwie anders?
Also wir halten das, also um es mal gelinde gesagt, einfach zu sagen, ist das oftmals viel Marketing und Augenwischerei. Und sagen wir mal, für uns ist es halt wichtig, auch eine herrschaftskritische Herangehensweise an diese Dinge zu haben. Also mit sozialer Software sind halt ganz neue Organisationsmöglichkeiten da. Und dieses Potenzial wollen wir auch ausnutzen und nicht nur den Leuten Pseudodemokratie oder so vorgaukeln. Also natürlich ist, da, also sagen wir mal, es gibt schon Qualitätsunterschiede auch bei den verschiedensten AGBs und ich will auch nicht Engagement von dem einen oder anderen Konzern oder von der einen oder anderen Firma schlecht machen, aber wir haben eben halt was anderes vor, als nur, also sagen wir mal, Gewinn zu machen, sondern wir haben also einen Anspruch, der, also wir wollen sozial was verändern. Und das ist halt unser Anspruch. Und das ist ein anderer Anspruch als diese Firmen, die halt letztendlich halt immer noch auf ihre Rendite schauen oder wenn sie an der Börse notiert sind, was dabei rumkommt. Also
ja.
Für uns ist es nur ein Vehikel quasi auch, um politisch was zu verändern.
Ja, wo du es gerade gesagt hast, Gewinnen. Also nur damit jemand, der noch nicht so ganz genau weiß, was eine Genossenschaft ist, das nochmal zu erläutern. Habe ich das richtig verstanden, dass eine Genossenschaft so ein Zwischending aus Verein und Aktiengesellschaft ist?
Ja, also man muss sich das so vorstellen. Also die Genossenschaft ist erstmal sehr flexibel und sie kann halt, also es hängt von dem jeweiligen Genossenschaftsvertrag ab. Also es gibt Genossenschaften, die sind eigentlich sehr ganz normale kapitalistische Unternehmen und es gibt eben halt auch ambitionierte Genossenschaften. Und es liegt jeweils an dem Vertrag, was die Genossenschaft macht. Es ist erstmal, aber prinzipiell kann eine Genossenschaft sehr demokratisch gestaltet werden. Und da, also es liegt erstmal darauf, was man mit diesem Werkzeug macht. Und ja, und bei uns, also sagen wir mal, da muss man eben auf den konkreten Fall eingehen. Es gibt halt zum Beispiel landwirtschaftliche Genossenschaften, die haben, sagen wir mal, mit sozialer Emanzipation oder sind trotzdem auch sehr hierarchische Organisationen. Aber es gibt halt auch sehr emanzipatorische Genossenschaften halt. Und bei uns ist es eben halt so, dass wir keine Genossenschaft sind, die Gewinn ausschüttet. Also also das ist uns zum Beispiel wichtig. Und ja, und dann kommt es eben halt, also sagen wir mal, derzeit sind wir auch noch eine kleine Genossenschaft. Also man kann eine sozusagen, also es ist bis 20 Mitglieder sozusagen, ist es eher eine kleinere Genossenschaft und ab 21 Mitglieder ist man quasi eine größere Genossenschaft, wo es einen Aufsichtsrat gibt. Und bei uns ist es halt auch so, dass wir schon uns sehr viel Gedanken vorher gemacht haben, wie wir das Ganze strukturieren wollen, sozusagen, wie wir absichern, dass sich das nicht jemand unter den Nagel reißt und so weiter und so fort und halt auch unsere Prinzipien einigermaßen verankern können. Des Weiteren ist es aber so auch, dass wir das als einen offenen Prozess sehen. Das heißt, wenn das Projekt anläuft, dann stellen wir diese ganzen Sachen natürlich alles nochmal zur Debatte, weil wir nicht denken, dass wir den Stein der Weisen jetzt schon irgendwie gefunden haben.
Also ihr seid da auch offen für Leute, die sich für das Thema interessieren und eventuell einsteigen wollen.
Also das Ding ist halt auch, wenn wir alternative sozusagen digitale Öffentlichkeiten schaffen wollen, die von den Menschen kontrolliert werden und nicht von profitorientierten Unternehmen, uns geht es letztendlich um informationelle Selbstbestimmung. Also, oder dass wir ein Vehikel dazu sind oder einen kleinen Beitrag dazu leisten, sage ich mal so, dann müssen wir uns mit anderen Leuten also zusammentun, austauschen und gemeinsam daran arbeiten, weil ansonsten kann es nicht das werden, was es sein soll.
Ja, nee, es sind doch hehre Ziele. Na, und ich finde es, wie gesagt, einen interessanten Ansatz. Ja. Na, man kennt das bisher nur anders, so im Web, wenn die Ressourcen irgendwie unbegrenzt sind, so entstehen viele Projekte, wo Leute zusammenarbeiten. Aber sobald es irgendwie darum geht, dass irgendwie Geld ins Spiel kommt, ist das halt irgendwie mal schwierig, eine Organisationsform zu finden, die dem gerecht wird.
Ja.
Und dann gibt es auch meistens irgendwie mal Stress. Das geht ja schon irgendwie damit los, wenn die Serverkosten irgendwie bezahlt werden müssen für irgendwelche Projekte. Und wenn man sich dann nur virtuell kennt, dann ist das Misstrauen natürlich auch irgendwie mal ein bisschen größer.
Ja.
Gut, ich würde sagen, wir spielen jetzt gerade noch mal eine Runde Fucking in the Hate.
Ja, hätte sonst noch mal eine kurze Frage.
Ja.
Genau, mir ist noch nicht ganz klar, diese Genossenschaft, ist die für die Software, die ihr schreiben wollt, oder ist das dann für das Anbieten der Dienste basierend auf dieser Software?
Also, diese Genossenschaft ist ein Vehikel, um erstmal diese Software sozusagen zu schreiben, die dann aber Open Source ist und die dann natürlich andere Leute frei verwenden können, wie sie wollen. Das andere ist eben halt, dass wir natürlich auch ein eigenes Social Network aufbauen wollen, wofür die Genossenschaft dann aber zuständig ist. Und wir müssen uns eben halt so vielgleisige Strategien einfallen lassen, um das irgendwie zu finanzieren, sage ich mal, damit das so plus minus null irgendwie hinhaut. Und halt natürlich aber auch, sagen wir mal, die Grundgewährleistung, damit die Software weiterentwickelt wird und so, dass wir das ein bisschen sicherstellen können. Und dafür ist die Genossenschaft da. Also wir werden vielleicht, also sehr wahrscheinlich auch noch so Zusatzdienstleistungen bei der Genossenschaft anbieten. Letztendlich geht das halt auch nur, das ist quasi für den Zweckbetrieb. Also es geht eigentlich letztendlich darum, dass halt die Kerncrew irgendwie davon leben kann. Und darüber hinaus wird eben halt nichts als Gewinn ausgeschüttet, sondern das wird wieder in weitere Projekte reingesteckt. Das haben wir halt auch im Genossenschaftsvertrag so geregelt.
Und wo liegt der Vorteil von der Genossenschaft für euch zum Verein oder sowas?
Wir sind ein Wirtschaftsbetrieb und der Vorteil ist sozusagen für uns, Verein ist auch eine sehr demokratische Rechtsform, aber das Problem ist eben halt, wie man später sozusagen, ein Verein ist kein Wirtschaftsbetrieb und wir haben eben zum Beispiel das Glück gehabt, jetzt nur sozusagen so eine Wirtschaftsförderung zu bekommen, sozusagen das ist unsere Grundfinanzierung, damit wir irgendwie halt, das wäre halt alles nur im Verein nicht möglich gewesen und halt auch später, wenn es der Vorteil an einer Genossenschaft ist, dass man leicht ein- und austreten kann und das ist beim Verein, also es ist halt einfach, ein Verein ist eine andere Rechtsform als ein Wirtschaftsunternehmen.
Und wenn ich jetzt als Benutzer sozusagen eure Plattform benutzen würde, die steht ja dann wahrscheinlich erstmal jedem offen.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Und ich merke, ich werde da immer weiter aktiv und ich würde mich auch irgendwie gerne engagieren.
Ja.
In der Genossenschaft muss man sich doch erstmal einkaufen irgendwie.
Ja, wir wollen das zweigleisig machen. Also einerseits brauchen wir die Genossenschaft, wir denken, dass wir sie so oder so brauchen, um unsere Eigenkapitalschwäche, die wir nun mal alle haben, als Linke so irgendwie zu überwinden. Und das andere ist eben halt, wir wollen gleichzeitig aber noch andere Partizipationsmöglichkeiten schaffen über einen Verein. Also wir werden zusätzlich auch noch einen Verein gründen, eine Stiftung, also erstmal einen Verein sozusagen, wo sich Userinnen und User niedrigschwellig beteiligen können und trotzdem auch ein Gewicht in der Genossenschaft haben. Also wir wollen sozusagen über den Verein, der Verein soll der Mitglied in der Genossenschaft werden und der erhält halt auch bei wichtigen Fragen für die User Vetorechte. Okay. Und dadurch können wir eben halt sozusagen auch die Userinnen und User in die Entscheidungsstruktur sozusagen einbinden, ohne dass sie halt Genossinnen oder Genosse werden.
Und wenn du sagst, sozusagen so ein soziales Netzwerk aufbauen, das heißt sozusagen eine Netzwerkinfrastruktur oder eine Kommunikationsinfrastruktur als primär so mit anfangen und dann gucken, wo sich es hin entwickelt.
Ja.
Okay, hört sich gut an.
Schön.
Ja gut, dann Fucking in the Hell Hate. Letzte Runde und dann geht's gleich los mit Microblogging.
Schön.
We'll be right back.
Ja, hier nochmal Nerd Alert. Heute mit dem Thema Aktivismus und Microblogging erstmal. Und in der Leitung haben wir Timo. Hallo Timo.
Jo, hallo.
Da ist Timo wieder. Timo
ja.
Ist Mitglied, sagt man, ne?
Mitglied, ja, na, Genosse eigentlich, aber das
Genosse. Genosse in der Genossenschaft.
Ja, genau.
Na, Mikromensch. Na, nee, Quatsch, Mensch. Mikromensch ist dann das, worauf wir jetzt kommen. Na, nämlich, ihr betreibt einen kleinen Microblogging-Server,
ja,
und benutzt den unter anderem auch, um Berichterstattung zu politischen Aktionen zu machen.
Ja.
Dazu hattest du bei der Microblogging-Konferenz auch ein bisschen was erzählt. Ne? Mhm. Und zwar, wie in letzter Zeit nicht nur hier in Deutschland, sondern weltweit aufgrund der Möglichkeiten, die sich jetzt irgendwie durch die Technik bieten, die Leute erkunden, um Microblogging für Berichterstattung zu nutzen. Um das nochmal kurz darzustellen, Microblogging ist sowas wie SMSen fürs Web, also kurze Nachrichten, 140 Zeichen, die man sowohl auf der Website sich angucken kann und versenden kann, die man aber auch per SMS empfangen oder versenden kann. Oder was gibt es da noch für Möglichkeiten? E-Mail?
Dann RSS.
RSS, dann RSS ist dann auch empfangen. Per Chat, also Chat-Service Java spielt da eine Rolle. Und besonders interessant wird es dann natürlich, wenn man das Ganze mobil macht, das heißt per SMS oder wenn man ein modernes Telefon hat mit so einem Java-Client, der dann vielleicht auch nicht ganz so viel Geld kostet wie SMSen.
Ja.
Nun ist das irgendwie interessant. Was weißt du mehr darüber, wie lange es das schon gibt? So lange kann das ja noch nicht sein. Also ich meine, Twitter gibt es irgendwie jetzt seit 3 Jahren oder so?
2 Jahren ungefähr.
Ja, und im Grunde bietet sich das natürlich irgendwie voll an. Man ist irgendwie auf der Straße, man ist mobil, man möchte irgendwie kommunizieren.
Ja, also ich glaube, also das erste Mal so, dass das halt so für politische Sachen genutzt wird, ist, würde ich sagen, so Anfang, Mitte des letzten Jahres. So ist es aufgekommen, eben halt auch. Ich glaube, es hängt halt auch damit zusammen, dass es einerseits so eine kritische Masse bedarf, damit das eben halt auch mehr wahrgenommen wurde. Und es wurde das in verschiedenen Bereichen halt eingesetzt. Also einerseits so im Bereich des Citizen Journalism, also des Bürgerjournalismus, wurde von verschiedensten, so gesellschaftlichen Ereignissen halt so live Mikro geblockt, zum Beispiel als das in Mumbai war, da gab es halt sehr viel über maßgeblich Twitter, aber auch ein bisschen über Identica. Oder ein anderes Beispiel war, als es in Griechenland, als die Aufstände in Griechenland waren, konnte man das auch sehr gut über Mikroblogs verfolgen. Genauso war es halt auch so, als der Krieg in Gaza war, das war quasi auch eine verschärfte Situation, kann man vielleicht auch mit einem Social War bezeichnen, weil da beide Seiten eben halt sehr aktiv die sozialen Medien benutzt haben. Aber es gab eben auch so einen selbstorganisierten Bereich. Also es ist immer in den USA ein großer Aktionsort ist immer, wenn die Republican National Convention ist. Das ist sozusagen der große Kongress der Republikaner, und da gab es immer breite Gegenmobilisierung, und das war im September 2008 in Minneapolis, und da wurden auch Mikroblogs genutzt, wo halt ganz gezielt verschiedenste Infokanäle oder Mikroblogs thematisch halt eingerichtet wurden, um eben halt die Leute ganz gezielt mobil zu informieren, sei es über die Situation von des EA-Teams oder der Demosanitäterin oder was die Polizei macht. Also es gibt Oder ihr wart ja auch ein sehr gutes Beispiel, Radio FSK, mit am 1. Mai in 2008. Das war halt auch schon sehr weit vorne.
Das war noch sehr experimentell.
Ja,
aber es wäre natürlich auch schön, wenn man sowas nochmal wieder machen könnte.
Ja.
Du hattest ja als erstes User-Generated Content, beziehungsweise so Bürgerjournalismus genannt.
Ja.
Wenn ich mir jetzt mal gerade in den heutigen Tag angucke, na, wo es mal wieder Amoklauf an einer deutschen Schule gab und mir die Nachrichten angucke, die da so dann durch Twitter und andere Kanäle fließen, was unterscheidet na, so Sensationsgeilheit na, von politischen Aktivismus dann?
Also ich würde sagen, es greifen bei Mikroblogging verschiedene Logiken. Es ist eine Frage, wer es benutzt, und das muss man halt differenzieren. Also es gibt eben halt einfach Mikroblogs, die Leute einfach nur für ihre persönliche Kommunikation benutzen und dann stolpern sie über sowas und machen das nicht mit dem politischen Bewusstsein. Und es gibt halt auch Leute, die das gezielt für politische Kommunikation benutzen, die gehen mit einem ganz anderen Anspruch daran. Und das muss man eben halt auch differenzieren. Und,
aber die Übergänge sind eigentlich fließend. Also was ja eigentlich auch praktisch ist für die Aktivisten, weil die sagen, so ja, da können wir im Grunde noch Leute mobilisieren.
Ja, also ich glaube, man muss es einfach reflektiert einsetzen. Also insofern, dass man gucken muss, wer ist dort am Senden, beziehungsweise zu was im Zweck und oder es denn mit Vorbehalt also nutzen. Und wenn man das, sagen wir mal, so differenziert benutzt, kann man daraus einen Mehrwert ziehen. Es ersetzt natürlich aber nicht eine klassische Recherche, oder ich würde da nicht einzig und allein auf eine Kurznachricht sozusagen alles aufbauen, sondern natürlich muss man sich immer noch rückkoppeln. Mikroblogging ist ein sinnvolles Werkzeug, ist eine neue Kommunikationsform, die sozusagen das journalistische oder kommunikative Repertoire erweitert. Man muss nicht davon ausgehen, dass es jetzt einfach alles ersetzt. Also ja. Dann würde man das Medium auch irgendwie überbewerten oder einfach zu viel drauf projizieren.
Ja, also es ist einfach, na, durch die Geschwindigkeit, na, gibt das irgendwie nochmal einen anderen Drive. Na, teilweise auch einen Drive, na, der vielleicht gar nicht so schön ist, wie zum Beispiel, wenn heute der Name, na, volle Name einer Person genannt wird als na, mutmaßlicher Attentäter, was zum Beispiel im Journalismus ja nicht üblich ist. Na, dann kürzt man den Namen ab oder ja. Allein um die Rechte eines mutmaßlichen Täters zu wahren. Vielleicht erweist sich das ja irgendwie auch als Fehlinformation.
Ja.
Und du hattest jetzt irgendwie gerade schon eingespielt darauf, man muss sich dann irgendwie nochmal rückkoppeln.
Ja.
Bevor wir irgendwie dazu kommen, na, was es da irgendwie für Probleme gibt, na, und wie kann man dann überhaupt sicherstellen, dass das irgendwie eine vernünftige Info ist, na, die man da gerade erhalten hat. Wo na, siehst du denn irgendwie gerade mit den Medien, die ja auch irgendwie jetzt verstärkt na, gebasht werden, weil es heißt so, ja, na, auf Twitter na, ist das irgendwie alles wieder viel schneller. Du hast Mumbai schon gesagt, na,
ja.
Auf Mumbai, na, in Mumbai na, wurden viel schneller aktuelle na, Infos na, bekannt na, darüber. Teilweise haben sich die Medien selber bedient darüber. Aber es ist irgendwie auch alles so eine große Suppe. Na, man kann irgendwie überhaupt gar nicht richtig na, unterscheiden zwischen Leuten, die vor Ort sind, na,
ja.
Irgendwie tatsächlich authentisch berichten, Leuten, die dann nochmal Nachrichten wiedergeben. Na, bei Twitter wird das Retweeten genannt oder Redenten bei Identica. Oder Leute, die sich einfach nur darüber unterhalten wollen, die vielleicht na, irgendwie entsetzt sind über die neuen Nachrichten und na, wie kann man, gibt es da irgendwelche Standards, na, wie man sich verhält beim Schreiben?
Also ich glaube, es ist immer eine Frage, zu was zum Zweck benutzt man das? Also eine Sache, um eben halt bei den Informationen einigermaßen sicher zu sein, jetzt aus aktivistischer Sicht, ist eben halt im Vorfeld Vertrauensnetzwerke aufbauen. Und eben halt dort auch verbindliche Accounts bekannt geben, sodass die Leute wissen, die und die Mikroblogs liefern gesicherte Informationen. Das andere ist, teilweise glaube ich, auch noch Zukunft, hat was mit dem semantischen Web zu tun, hat auch was mit Geodaten an sich zu tun. Also das heißt, dass die Mikroblogs noch mit Metadaten angereichert werden, um eben halt sie auch richtig einschätzen zu können.
Gut, die kann man ja auch fälschen. Also,
Authentizität. Das ist natürlich, aber das ist genau wie in der digitalen Welt, kann auch ein Foto einfach gefälscht werden.
Das stimmt.
Und das ist halt das Dilemma,
unseres digitalen Zeitalters. Da sind die Mikroblogs jetzt keine Ausnahme. Also davon abgesehen. Also,
ja. Gibt es denn da irgendwie schon Standards oder ja, also, Use Cases, wie man das benutzt? Das
ist eine Herausforderung auch jetzt an Aktivistinnen, dort diese Standards zu erarbeiten halt sozusagen. Und da es eben halt noch so eine neue Kommunikationsform ist, müssen die eben halt sich jetzt, die müssen sich einfach langsam rausschälen. Und wenn sozusagen dort erst, also wenn das Gesetz sozusagen ist, dann kann das Potenzial auch besser genutzt werden. Das ist auch noch ein Bremsschuh.
Ja.
Sozusagen.
Man kann aber auch, na, ich meine, vielleicht schälen sich da mit der Zeit irgendwie gewisse Standards raus.
Ja.
Man sagt ja auch mittlerweile dadurch, dass die Medien oder die Wichtigkeit der Medien durch das die allwissende Müllhalde Internet irgendwie so so ein bisschen als einzige oder die Monopolstellung der Medien so ein bisschen in den Hintergrund tritt, dass diese Gatekeeper-Funktion, dass Medien so eine Art Sender, Leuchtturm, der irgendwie der einzig authentische oder autoritative Nachrichtenversender ist, das verändert sich ja gerade extrem.
Auf jeden Fall.
Wird sich das irgendwie mit der Zeit rausstellen, wie sich das irgendwie in Zukunft verhalten wird, und wie sind deine Erfahrungen, kann man solche Aktionen, wenn man politisch aktiv wird, was weiß ich, wenn man jetzt eine Demo begleitet, kann man sowas überhaupt planen oder ergibt sich das von selber?
Also zweigleisig. Gewisse Sachen lassen sich einfach nicht planen, und das Potenzial, manchmal ist dieses Potenzial auch sehr groß, was sich denn spontan einfach zusammentut. Das ist ja auch gerade die Stärke von Mikroblogging, das zum Beispiel auch Selbstorganisation fördert. Das andere ist, natürlich kann man an Kampagnenvorbereitungen und so weiter und so fort diese Kommunikationsform mit einplanen und sie so verantwortungsbewusst, wie es geht, eben halt einfach mit einsetzen und sozusagen. Und meistens wird es eine Kombination sein. Also das heißt, dass Leute teilweise es organisiert machen und dann gibt es halt auch einen zufälligen Part sozusagen von lokalen Menschen, die halt spontan mikrobloggen, und dann entsteht so eine Art Mashup irgendwie. Also das eben halt, aber dieses Mashup dann eben halt, also diese Mixtur dann in ihrer Gesamtheit aktueller ist als das, was man sonst eigentlich gehabt hätte, auch wenn man es zentral gemacht hätte. Und das ist schon faszinierend.
Nochmal zu den dezentralen Microblogging-Diensten,
ja.
So wie Identica, oder ihr habt ja auch euren eigenen Server.
Ja.
Identica hat ja im im Funktionsumfang, die Software Laconica hat im Funktionsumfang so ein bisschen zugelegt. Toppt jetzt Twitter dadurch, dass es zum Beispiel Gruppen gibt. Das heißt, man kann irgendwie die Nachrichten von der Gruppe abonnieren, ohne eine bestimmte Person dann immer zu abonnieren oder einen Account, und kann dann dadurch irgendwie bestimmte Themengebiete besser monitoren. Ist das in dem Bereich mit politischem Aktivismus irgendwie interessant, oder lässt sich das bei Twitter irgendwie durch die Dienste irgendwie auch machen?
Also das ist auf jeden Fall ein spannendes oder ein sehr schönes Feature, um eben halt einfach mehr mitzubekommen oder gezielter halt auch den Interessen nach was zu bekommen. Also das ist halt auch, also für Aktivismus muss ich das noch rausschälen. Also das hat halt auch den Nachteil, dass zum Beispiel alle an einer Gruppe senden können und dadurch eben halt auch vielleicht teilweise Desinformation entsteht. Also es müsste einfach in der Praxis auch getestet werden, weil einerseits ist es sehr powerful, weil wenn du in einer Gruppe bist, brauchst du nur die Nachricht an eine Gruppe schicken und die ganze Gruppe bekommt es. Aber folglich können sich halt auch Leute einfach in diesen Infostrom reinklinken und Infos an alle schicken. Während hingegen, wenn zum Beispiel ein Aktivistinnen-Account vor Ort ist, der ist bekannt, das ist transparent, und dann diese Nachrichten gezielt abonniert werden, dadurch entsteht ein anderes Verhältnis, und das ist, welches ich als enger empfinden würde. Und das hat beides Vor- und Nachteile. Ich glaube, das muss die Praxis einfach zeigen. Das ist einfach ein neues Feld, wo man einfach wirklich experimentieren muss.
Die Praxis hat ja auch gezeigt, dass teilweise gar keine Organisation nötig ist, dass sich sowas von selber ergibt. Du hattest erzählt, dass im Wendland per Twitter einfach drauf los organisiert wurde, wie nichts Gutes, wo man irgendwie als Technikliebhaber, aber Realitätswissender teilweise ein bisschen überrascht ist, so dass das irgendwie schon in dem Maße irgendwie benutzt wird. Du hattest auch erzählt, dass bei einer Aktion kürzlich von 6 Aktivisten auf der Straße 5 tatsächlich mit iPhones unterwegs waren. Also vielleicht gibt es da gar nicht so die großen Hürden mehr. Vielleicht gibt es eine neue Welle von Aktivisten, die technisch Digital Natives sozusagen?
Das, also teilweise glaube ich, also sagen wir mal so, wir kommen aus dem politischen Umfeld und setzen uns mit Technologie anders auseinander, als wenn Menschen einfach die Technologie unbedarft einfach nehmen, es sich aneignen, nicht so tief drüber nachdenken, sondern einfach machen. Und da entstehen manchmal ganz interessante Sachen einfach auch, und zeigen eben halt auch, die zeigen manchmal einfach das Potenzial, wo andere ein bisschen vorsichtiger sind. Und ich glaube, beides hat seine Funktion. Ich meine, viele preschen dann einfach mal vor und zeigen einfach, dass es einfach einen Mehrwert haben kann. Und die anderen, die etwas vorsichtiger sind oder die mehr in der Technologie drin hängen, sorgen aber auch für die nachträgliche Reflexion, dass eben halt nicht irgendwann man mit Kopfschmerzen aufsteht. Und ich glaube, also ich bin für beides irgendwie, weil ich glaube, einerseits ist es wie so ein Labor, wo man einfach auch mal was wagen sollte. Also sagen wir mal nicht zu, also man muss halt auch schon kalkulieren, dass nicht, dass Leute gefährdet werden oder dass andere Sachen, also man muss gucken, wo man sich sein Feld aussucht und dass man eben halt auch das verantwortungsbewusst schon macht. Und das andere ist eben halt einfach wirklich sich auch zu überlegen, wie man das als politischer Aktivist langfristig nutzen kann, um eben halt irgendwie die Kommunikation auch zu kontrollieren, weil das ist nicht im Nachhinein auch gegen andere oder gegen einen selbst verwendet werden kann. Das ist ja auch nochmal ein Aspekt, der nicht zu vernachlässigen ist, der den unbedarften Menschen, die einfach spontan erstmal loslegen, vielleicht gar nicht in den Kopf kommt.
Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, also dass man sich selbst vielleicht auch mit seiner Peer Group irgendwie so mal drüber unterhält, wenn man sowas einsetzen will, was für rechtliche Konsequenzen das unter anderem haben kann oder ganz einfach praktische Konsequenzen, wenn man dem politischen Gegner nicht gerade darüber unterrichten will, was der eigene nächste Schritt ist.
Ja.
Wir würden jetzt nochmal eine Runde Musik spielen. Willst du noch in der Leitung bleiben? Hast du noch einen Augenblick?
Gerne.
Dann würden wir uns vielleicht gleich nochmal über Sachen unterhalten wie Geolocation Services, wo vielleicht noch gar nicht so viel mitgemacht wurde.
Okay.
Okay, bis gleich.
Alles klar, bis dann. Mach's gut. Bis gleich. We'll be right back.
Da gehen sie, die 50 Foot Wave mit Pretty Ugly. Weitere Creative Commons Musik. In der Telefonleitung haben wir immer noch Timo. Timo?
Ja, hallo.
Timo ist noch da. Und na, wir haben hier jetzt na, in der Runde sitzen Matthew. Matthew beschäftigt sich viel mit Mobile-Kommunikation. Ist das so richtig?
Ja, Mobile-Kommunikation, aber eben auch Microblogging ganz allgemein, was natürlich auch mobile benutzt werden kann.
Ja, was würdest du denn sagen, eignet sich na, für dieses Thema Aktivismus na, sowas wie Identica oder sowas wie Twitter besser?
Die eignen sich beide dafür, ganz, ganz klar, weil sie sich auch von den Features her ähnlich sind. Twitter hat neulich den SMS-Dienst abgeschaltet für Deutschland. Und Identica hatte von Anfang an keinen, also das nimmt sich dann nicht viel. Und sowas wie Geolocation, also die Angabe, wo bin ich gerade, als ich das geschrieben habe, lässt sich bei beiden Diensten über diese sogenannten Nano-Formate abbilden. Das heißt, ich gebe innerhalb dieser 140 Zeichen, die schon klein genug sind, auch noch ein, wo ich gerade bin, in einem definierten oder Format, auf das man sich vorher geeinigt hat eben. Und das können dann andere Dienste wieder nutzen, um das auf Karten anzuzeigen oder der eigene Client kann das wieder anzeigen oder man ist einfach gleich menschenlesbar.
Ja, wie wird das denn, wenn man sowieso so wenig Zeichen hat, na 140 Zeichen, verschenkt man da nicht na, unglaublich viel Möglichkeiten? Wie viele Zeichen verschenkt man dann, wenn man Geolocation irgendwie angibt?
Also das Format, das am meisten benutzt wird, ist das L:Location:. Und man ist ja nicht festgelegt auf komplette Adressangaben. Man kann ja vorher vereinbaren Ortsnamen, die man einfach nur benutzt. Die können dann vielleicht nicht in der Weltkarte angezeigt werden, aber je nach Informationsbedürfnissen, je nach Zielgruppe ist das völlig ausreichend. Man kann, wenn man nur seine Leser informieren will, dass man gerade in einer anderen Stadt ist, reicht es auch völlig zu schreiben, L Hamburg. Da ist man relativ frei. Ansonsten gibt es natürlich auch Hardware und Software, die das über GPS kodiert, dann werden einfach Koordinaten reingeschrieben. Das ist für Menschen nicht so sinnvoll oder lesbar, aber spart entsprechend Platz.
Ja, also das geht gar nicht darum, dass man tatsächliche genaue GPS-Daten veröffentlicht.
Das kann ein Anwendungsfall sein, muss es aber nicht. Also es ist ja ein Dienst von Menschen und für Menschen und dass Maschinen da irgendwas rauslesen können oder anzeigen können, ist ja eher ein Nebenprodukt. Man kann das als Place Stream sehen, dass man einfach wirklich genaue Geo-Koordinaten, GPS-Koordinaten angibt. Aber man kann eben auch sagen, bin jetzt Allocation FSK.
Ja, aber das habe ich mir jetzt eigentlich noch so ein bisschen bequemer vorgestellt, na, dass man, was weiß ich, in der Stadt unterwegs ist und na, automatisch den eigenen Ort na, veröffentlicht, ohne dass man es irgendwie nochmal extra eingeben muss mit L-Doppelpunkt.
Da Das gibt es. Es gibt verschiedene Anwendungen, die sowas können. Es gibt verschiedene, größtenteils Twitter-Clients, weil Twitter einfach der populärere Dienst ist für sämtliche Mobiltelefone mit GPS eigentlich. Also das iPhone, das G1, für die Nokias. Eigentlich alles, was GPS hat, gibt es auch einen Twitter-Client für, der sowas verarbeiten kann. Der es dann automatisch einfügt als L-Doppelpunkt oder das eigene Profil gleich aktualisieren kann. Dann ist man eben auf Twitter festgelegt. Das L-Format ist in der Form erstens universeller, dass ich es auch bei Laconica oder eben Laconica-Instanzen wie Identica benutzen kann. Es ist außerdem mit der Zeit verknüpft. Wenn ich mein Profil aktualisiere, ist die aktuelle Location geändert und ich habe nachher keinen Überblick mehr, wann war wer wo, was ja auch interessant sein kann.
Ja. Timo,
ja?
Noch in der Leitung. Wie sind deine Erfahrungen? Wird eine Geolocation irgendwie in der Praxis irgendwie verwendet? Und wie sieht es eigentlich aus, wenn man auf der Straße ist oder irgendwie eine Aktion gerade durchführt, mit der Handbarkeit oder Handlichkeit? Haben die Leute denn irgendwie überhaupt Zeit, irgendwie so ein Handy zu bedienen dann?
Also ich glaube, sagen wir mal, die Usability ist für Microblogging eigentlich schon sehr wichtig, damit es sich in der Praxis durchsetzt oder dass es auch in stressigen Situationen souverän bedient wird. So ist eben halt schon, also das hängt halt dann vom Handy ab und vom Client. Es ist schon schön, wenn er einem viel Arbeit abnimmt. Also interessantes Beispiel, wo Geoinformationen halt benutzt wurden, kommt jetzt aber das, was ich jetzt gerade so habe, ist zum Beispiel jetzt nicht auch aus Europa oder in den USA, sondern aus Afrika. Das war während der Unruhen in Kenia bei den Wahlen, wurden eben halt sozusagen, haben die Menschen eben halt per SMS halt so bürgerjournalismusmäßig halt von den Unruhen berichtet. Und dort haben sie eben halt auch ihre also sagen wir, die Ortsangaben eben halt auch sehr wichtig. Und wenn es dann zum Beispiel in der Nähe von Menschen, die sich eben halt, die Leute haben was berichtet, und wenn zum Beispiel in 20 Kilometer Radius von den Menschen Übergriffe oder so gab, wurden die eben halt automatisch sozusagen benachrichtigt, wenn in ihrem Radius sozusagen Übergriffe stattgefunden sind. Und das war eben halt sehr wichtig. Und Geoinformationen wird eben halt auch für so verschiedene Katastrophensachen oder andere Anwendungen im Süden eben halt, werden diese Geoinformationen als sehr wertvoll erachtet. Also.
Ja. Jetzt haben wir natürlich hauptsächlich darüber gesprochen, wenn man an der Kommunikation selber als Sender teilnimmt, das heißt, man irgendwie Informationen raushauen möchte, was sich gerade abspielt. Was ist, wenn man einfach nur an der Kommunikation teilhaben möchte, um Näheres zu erfahren? Dann ist man, wenn man mobil ist, ja irgendwie immer relativ abhängig von den der Auslieferung per SMS, es sei denn, man hatte irgendwie ein modernes Handy mit Flatrate, hat vielleicht irgendwie noch nicht jeder, wird aber irgendwie bestimmt wie DSL irgendwie zunehmend bezahlbar sein. Wenn man also noch ausgeliefert ist den unglaublichen Preisen, die so Telekommunikationsfirmen irgendwie heute für SMS-Auslieferungen nehmen, wie kann man dann irgendwie so einen Dienst überhaupt machen? Es gibt ja sowas wie E-Mail to SMS, so funktioniert Identica oder die Laconica-Dienste auch. Aber da gibt es, glaube ich, so ein paar Probleme im Review, weil das irgendwie nicht so richtig funktioniert hier.
Zum einen, ganz einfach, bieten es nicht alle Provider an. Das heißt zum Beispiel, O2-Kunden haben momentan keinen funktionierenden E-Mail-to-SMS-Gateway, der vom Provider angeboten worden würde. Bei anderen ist die Zuverlässigkeit des Dienstes einfach unerträglich. Also es kann sein, dass SMS mal Stunden später ankommt oder auch gar nicht. Darüber erfährt man dann auch nie was. Bei manchen ist die Menge begrenzt und es hört einfach irgendwann auf. Das heißt, es ist für ernsthafte Anwendungen, wo es auf die Zuverlässigkeit des Dienstes ankommt, einfach nicht zu gebrauchen. Es gibt kommerzielle Dienste, die wiederum so eine Umleitung anbieten, aber die haben dann eben das gleiche Problem wie SMS, die kosten Geld. Punkt.
Ja, also von der Verlässlichkeit kann man es im Grunde momentan nicht einsetzen für Sachen, wo man sagt, das ist heute jetzt wichtig.
Also wenn es wichtig oder zeitkritisch ist, würde ich mich darauf nicht verlassen wollen.
Ja. Bei diesem E-Mail to SMS ist das ja auch so, dass der Empfänger praktisch die SMS bezahlt. Na, wie sieht es denn da mit den Kosten aus? Sind die Kosten dann nochmal höher als eine normale SMS?
Die Kosten sind in den meisten Fällen genauso hoch, als würde ich die SMS selber senden. Bei manchen Providern sind ein gewisses Freikontingent drin. Bei manchen wird es von einem im Tarif enthaltenen Kontingent abgezogen. Es ist variabel und wird auch nicht wirklich ordentlich kommuniziert.
Für welchen Einsatzbereich? Also wenn jetzt sozusagen der zentrale Verteilungsserver, der Kosten sparen will, dann schickt er nicht SMS raus, sondern schickt das an deinen E-Mail zu SMS-Gateway. Mhm. Oder weil ich als der jemand was reinstellen will, ich könnte ja direkt dann auch eine E-Mail an den Dienst schicken und der wandelt das in eine Twitter-Nachricht um. Sehe ich das richtig? Oder gibt es noch andere Einsatzgebiete, wann man das nutzen würde?
Ein Empfängereinsatz, ja, ein auf jeden Fall. Okay. Und diese SMS-Gateways kommen ja eigentlich aus einer Zeit, als Datendienste noch völlig unbekannt und neu waren, als wirklich Leute sich da E-Mails am hinschicken lassen, um eine Benachrichtigung zu kriegen, hey, wichtige E-Mail, oder um ihren Verwandten, die vielleicht noch kein Mobiltelefon hatten, zu sagen, wenn du hierhin was schickst, oder
also eine Eindruck, auch, dass das irgendwie, also das gibt es ja schon lange eigentlich, ja. Aber dass das irgendwie so ein Versuch war, für den Mobilfunk ein bisschen mit dem Internet zu verheiraten und irgendwelche Features anzubinden, die noch mehr Geld bringen.
Wird entsprechend auch stiefmütterlich behandelt von den meisten Providern.
Was könnte denn irgendwie eine Alternative sein, bis vielleicht eine Flatrate für jedermann bezahlbar ist?
Also Alternative zur Flatrate ist normale Nicht-Flatrate-Datentarife zu nutzen, die mittlerweile relativ erschwinglich sind und erschwinglicher werden. Außerhalb von SMS oder Daten gibt es eigentlich nichts, was vernünftig einzusetzen wäre. Das heißt, man wird wohl oder übel für irgendwas zahlen müssen. Daten sind allerdings deutlich günstiger als SMS, wenn man das auf den wirklichen Nutzdatengehalt umrechnet, ist ein SMS einfach horrend teuer. Und über ein Datenpaket gleicher Größe kann man gegebenenfalls 10, 20, 100, je nach Kompression, an Instant-Messaging-Nachrichten absetzen.
Zumal die Dienste das dann ja auch nicht anbieten. Na, es gibt ja kein Twitter, wo man sagt, irgendwie so, ja, ich möchte das jetzt irgendwie bekommen, aber ich möchte die SMS selber bezahlen oder ich möchte irgendwie einen bestimmten Bulk-SMS-Service benutzt haben. Und Identica hat ja auch nur die Möglichkeit, die E-Mail-to-SMS zu benutzen. Also im Grunde würdest du sagen, Datendienst benutzen. Ja.
Es gibt momentan keinen dieser SMS-Dienste für Twitter, die ordentlich funktionieren in Deutschland. Und so einen richtigen Dienst, wo ich sage, ich zahle jetzt meinetwegen 20 Euro ein, kriege dafür meine Twitter-DMs oder bestimmte Worte, die ich tracken kann, aufs Handy und zahle also irgendwie schon dafür, ist im Moment keiner bekannt. Wäre auf wahrscheinlich eine Marktlücke, noch, aber Datentarife werden immer erschwinglicher und Laconica oder Identica bieten eben XMPP an, also Jabber. Und mit dem Jabber-Client auf dem Handy kann ich dann auch meine Dents oder Tweets empfangen darüber.
Was braucht man denn für ein Handy, dann Jabber übers Handy machen zu können? Was gibt das für Clients und wird das nicht irgendwie von den Anbietern sowieso ausgeschlossen, dass man das benutzen darf?
Es wird von den meisten Anbietern ausgeschlossen im Vertrag. Es wird von einigen Anbietern auch gefiltert, aber